What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Wir sitzen bei Horst am Tisch. Hallo Horst.
Hallo, grüß dich Jochen.
Lass uns mal ganz aktuell darüber sprechen, wie eigentlich die Erderwärmung und das große Thema Klima Einfluss auf die Fischarten hierzulande und in Europa und in den Angelgebieten hat. Das ist ein ganz aktuelles Thema. Machen sich die Angler darüber auch einen Kopf eigentlich, wie es in Zukunft aussieht zum Thema Klimawandel?
Absolut. Nicht? Also auch an den Gewässern geht dieser Klimawandel nicht vorbei. Es ist in aller Munde, dass die Meeresspiegel steigen und das Wasser sich immer mehr erwärmt. Nicht? Wir haben jetzt Herbst und wir haben eigentlich noch immer so Spätsommerwetter. Das Wasser ist noch relativ warm und jetzt ist eigentlich, wie wir schon letztens gesagt haben, so Raubfischzeit. Aber alle warten auf diesen Aha-Effekt, dass es richtig losgeht. Und meine These ist, das Wasser ist einfach noch zu warm. Die Fische haben noch genug Deckung, genug Nahrung und dieses typische Herbstverhalten, was, wenn sie sich jetzt nochmal die Seiten vollschlagen, weil sie merken, es wird kälter, irgendwann gibt es nicht mehr viel zu beißen, ist eigentlich ausgeblieben. Aber es hat natürlich auch eine Kehrseite. Durch diese Erderwärmung sind natürlich auch Fischarten zu uns gewandert, die es früher nicht gab. Ne? Also ganz spektakulär ist der Wolfsbarsch, ne? Ein wunderbarer Speise- und Angelfisch. Nicht? Und der kommt mittlerweile an unserer gesamten deutschen Nordseeküste bis nach Dänemark. Ja, wir haben selbst oben in Südnorwegen schon Wolfsbarsche gefangen. Und das ist eine Fischart, die es früher bei uns eigentlich nicht so gab. Gab vielleicht immer mal einen Ausreißer. Ne? Aber das ist ein, wie gesagt, für die Küche ist das also absolut super. Ich habe, als wir die ersten Nachrichten hörten, ich habe dann eine ganz bekannte Familie auf der kleinen Insel Baltrum in Ostfriesland, das sind ganz Angelverrückte, und die haben dann mal angerufen und haben gesagt, oh, wir fangen hier Wolfsbarsche. Da hat mein Kumpel, der Redakteur bei der Angelzeitschrift Fisch und Fang, ist gesagt, oh, Wolfsbarsche und sowas alles, müssen wir mal testen. Und Jochen, wir haben auf Anhieb Wolfsbarsche gefangen und ich habe gleich einen Kapitän gefangen und dieser wurde mit einer Salzkruste in einer Salzkruste gebacken, das kannte ich so auch noch nicht. Also dieser ganze Fisch ist nachher in Salz gehüllt, du brauchst so Unmengen Salz und haust dann nachher mit dem Hammer drauf und holst dieses wohlschmeckende Fisch.
Habe ich schon mal gegessen.
Ja?
Man packt den in den Backofen, ja. Vorher eine Mischung aus Salz, glaube ich, und Wasser und Ei oder so.
Ja, irgendwie praktisch wie eine Höhle ist das da drum.
Man macht eine Salzhülle, genau, ja. Fisch in der Salzkruste.
Genau.
Und die ganze Flüssigkeit bleibt in diesem Fisch, in die Salzkruste drin, und dann schlägt man die hinterher auf.
Ja, genau so war es. Also das war, also, und diese Wolfsbarsche, was, die sind ja natürlich ein reiner Sommerfisch, die sind in den Sommermonaten hier, aber auf den ganzen nordfriesischen, ostfriesischen Inseln und auch bei uns an der Küste wird dem jetzt nachgestellt, nicht? Und ich habe einen Bekannten auf der Insel Sylt, nicht? Und wenn das Wetter stimmt und so, also geht er gezielt mit der Brandungsroute oder auch mit der Wartroute in die Nordsee und fängt da diese Wolfsbarsche. Und das sind eben typische Fische, durch die Erderwärmung hier zu uns gekommen sind.
Was ist das für ein Fisch eigentlich, dieser Wolfsbarsch? Wie groß wird der? Was frisst der? Was hat der für besondere Eigenschaften?
Also das ist ein typischer Raubfisch, nicht? Also ganz charakteristisch ist, du fängst diese Wolfsbarsche überall da, wo im Gewässer Hindernisse sind. Ganz bekannt ist zum Beispiel in Holland, in den Niederlanden, dieses Rheindelta. Ne, da sind viele Buhnen, Faschien und auch bei uns, was so, diese Buhnen, die ins Meer hinausgehen, zum Beispiel da, wo ich meinen ersten Wolfsbarsch gefangen habe auf der Insel Baltrum, geht eine lange Mole raus ins Meer und dann wirst du eigentlich immer parallel zu der Mole, weil da ist Leben, was so diese Kleinfische, Krebse, Fischbrut, die sucht Schutz und da halten sich die Fische auf. Und der große Vorteil ist, wir haben ja auch mittlerweile viele Austernarten bei uns, also nicht mehr diese normale Auster, sondern die wilde Auster, die durch die Erderwärmung hier bei uns ins Meer gewachsen ist. Und die ist unheimlich scharfkantig.
Nicht? Ich habe mal draufgetreten, hier im Watt. In Nordfriesland, im Watt. Ja. Die sieht so schwarz, so ein bisschen unförmig aus, so ein bisschen wellig.
Ja, genau, und hat richtig so scharfe Pickel auf dem Rücken, nicht so Pocken, wie Pocken.
Ja.
Und die ist ja natürlich auch bei uns zugewandert und hat natürlich die Einheimische Auster ein bisschen verdrängt. Aber auf diesen Austern oder Muschelbänken, da ist natürlich Leben, da sind Krebse, da ist Nahrung. Und wenn du jetzt diesen Wolfsbarschen mit deinem Köder nachstellst, also super geht ein Gummifisch mit einem Bleikopf oder so ein klassischer Meerforellen, Blinker, Klanke, kleine Löffel und Spinner. Auch mit der Fliege lässt er sich wunderbar fangen. Ne? Und wenn du ein Pech hast und reißt deinen Köder ab, hast du immer das große Glück, du kannst bei Ebbe nochmal hingehen und den wieder aufsammeln, ne? Wenn die sich da irgendwo hängen. Denn wichtig ist für jeden, der mal sagen, diesen Fischen nachstellt, er muss auch ein bisschen ins Risiko gehen und schon mal dicht an den Buhnköpfen und so entlangfischen. Und da besteht schon mal die Gefahr, dass er einen Hänger hat. Aber wenn er so ein Wolfsbarsch beißt, nicht? Also was kannst du vergleichen mit einer Meerforelle? Ne? Das ist ein reiner Raubfisch und der kämpft gleich was. Und das ist ja dieser Kick, den der Angler liebt, weißt du, wenn die Rute dann, weißt du, sich richtig krümmt, der nimmt vielleicht auch eine Schnur über die Bremse, dass die Knarre sinkt. Nicht? Das bringt schon Spaß. Ist aber auch eine sehr ausdauernde Fischerei. Ich habe mal mit Heinz Galling nicht auf Baltrum, sondern auf Borkum waren wir. Und da haben wir versucht, den mit Würmern, man kann den auch mit Bandungsruten, also mit einer Wattwürmern und ähnlichem nachstellen. Und wir haben da Wattwürmer gegraben und haben geangelt und geangelt, weißt du, und ewig waren Krebse an der Rute und haben uns den Haken blank gefressen. Und das Schöne ist, weißt du, wir haben dann auch mal so eine Unterwasserkamera so eine runtergelassen, um mal zu filmen. Und dann siehst du eindeutig, weißt du, dein Köder liegt da, deine Wattwürmer liegen auf dem Grund. Da kommen wie eine Invasion diese Strandkrabben alle ran, weißt du, und hauen sich da meinen Wattwurm rein. Und im Hintergrund siehst du die Wolfsbarsche, die kommen nicht an den Ködern. Deswegen ist es dann besser, einen künstlichen Köder zu nehmen, Gummifisch, Spinner, Blinker oder Wobbler, ne, mit dem man da wunderbar drauf fischen kann.
Dieser Wolfsbarsch, worunter unterscheidet der sich denn zu unserem Barsch, den wir hier haben?
Der ist silbern. Nicht? Der hat aber auch, ist auch praktisch wie so ein Kammschupper oder sowas alles, was so, der hat in etwa die gleiche Form, nicht? Aber es ist rein Silber, während unser Flussbarsch ja, was so schöne Streifen hat, der so rote Streifen hat und sonst ist er eben, was so, es gibt ja jede Menge Barscharten im Meer. Je wärmer das Wasser wird, desto gibt es richtig große, viele Seebarsche und ähnliches, weißt du?
Ist das denn jetzt schlimm, dass der zu uns gekommen ist und sich hier heimisch fühlt oder hat man damit erstmal keine Probleme?
Überhaupt als Angler, überhaupt kein Problem. Der bereichert uns als Angler. Und
gut, als Angler, ne?
Aber ja, als Angler auch. Ja, doch, wenn die Fische mal sagen, den Reusen eine fangen würden, würden sie sich aufräumen. Ist ja ähnlich wie die Meeresche. Guck mal, es gibt ja Meereschen, weißt du, die in uns. Also unwahrscheinlich große Schwärme ziehen ja bei uns in den Sommermonaten an den Küsten entlang. Und du hast ja gerade jetzt, weißt du, wenn du bei uns im Wattenmeer bist und guckst mal so ein bisschen, die bleiben ja bis zum letzten Wasser, ablaufenden Wasser bleiben die noch stehen. Und ich weiß zum Beispiel auf der Insel Föhr, du kennst ja diese Lahnung zur Landgewinnung, die ins Meer hinausgehen. Und da ist ja immer ein Ausfluss und ein Einfluss, wo das Wasser ja beruhigt werden soll. Die wurden dann nachher mit Netzen zugestellt. Da springen diese Meereschen drüber. Weißt du, wenn die dann merkt, dass ein Hindernis, also das ist auch ein Fisch, der die Angelei erfreut, aber die Brüder zu fangen, das, also ich kenne nur ganz, ganz wenige Angler, die das schon mal geschafft haben, das sind reine Planktonfresser. Also die fressen nur also dieses Plankton von den, die lutschen richtig von den Muscheln, von den Steinen alles ab. Wenn du mal die Nordsee ein bisschen ruhiger ist und du stehst am Ufer, was du, dann kannst du die beobachten, dann siehst du diese riesengroßen Fische, wie die da Plankton fressen. Guck mal, und das gibt da ja auch von diesen Meereschen unterschiedliche Arten. Zum Beispiel, du fährst jetzt in Urlaub nach Spanien, da kannst du ohne weiteres eine fangen. Ne? Die beißen auch auf Fischfetzen oder ganz berühmt ist da die Methode mit Schwimmbrot oder mit einem Brötchen. Ich weiß, dass die Einheimischen zum Beispiel ein Brötchen nehmen, das 10, 12 kleine Haken verstecken in dem Brötchen und werfen dieses gesamte raus, also unten im Mittelmeer natürlich in den Gewässern. Und dann naschen dann diese Meereschen dran und bei dem Lutschen, die lutschen ja nur den Köder ab, saugen Sie mal den einen und anderen Haken ein. Und ich habe selber ja schon mal auf Gibraltar, haben wir mal eine Brandungsweltmeisterschaft gefischt. Und da war der Hauptfisch die Meeresche, die dicklippige Meeresche. Die wurde da gefangen und das sind kampfstarke Fische. Ne? Das ist der Hammer. Ich vergesse nie, wir haben da auf Gibraltar auf so einer Mole gesessen, geangelt. Und wir sind da damals Vize-Weltmeister geworden. Und ich war mit meinem Angeln so zufrieden, nicht? Als Angler vergleiche ich ja mit den Nachbarn. Und wir hatten einen ganz strengen Coach, also jemand, der uns da betreut hat. Nicht? Und jeder hatte hinter sich was. Du musst dir vorstellen, die Fische wurden lebendig gehältert, wie so eine Mauerbütt, so eine große schwarze Tonne. Da wurden die Fische aufbewahrt. Nicht? Und du fängst da ja, also du denkst ja, du bist im Aquarium schon da unten, was so viele Fischarten das da gibt. Die ganzen Brims, also Brassenarten und. Und ich war erfolgreich mit dem Angeln. Und dann kam unser Coach vorbei und sagte, Horst, du liegst hinten, du musst versuchen, auf Eschen zu angeln. Ne? Du, und dann habe ich umgestellt mit einem kleinen Köder, so auf Esche rausgeworfen. Du, und dann kriege ich einen Biss, Jochen, und die Esche fegt ab, weißt du, und ich drill die bis an die Kante und dann hast du so einen Spundwandcatcher, um den hochzuheben und da bricht mir der Haken, nicht mal die Schnur ausgebrochen, der Haken gebrochen, was habe ich mich geärgert, habe dann aber nachher noch trotzdem noch die Zweige gefischt im Sektor. Also das sind eben Fische, die bei uns jetzt verstärkt mehr vorkommen, und was ganz spektakulär ist, ist ja die Schwarzmundgründel. Diese Schwarzmundgründel ist bei uns in eine Wahnsinnsinvasion. Die Fischer an der Küste, zum Beispiel in der Ostsee, die haben teilweise ihre Reusen nicht mehr hochgekriegt, weil da so viele Schwarzmundgründeln drin sind. Aber auch das hat sich mittlerweile schon wieder so ein bisschen egalisiert. Was so durch diese Schwarzmundgründel haben unsere einheimischen Raubfische sich umgestellt und nutzen die jetzt als Nahrung. Weißt du, die Zander zum Beispiel und die Barsche im Nordostseekanal, die wachsen auf einmal fantastisch ab. Deren Hauptnahrung ist auf einmal diese Schwarzmundgründel. Und die haben ja da, was du schon, Hegefischen gemacht, um gezielt diese Schwarzmundgründel zu dezimieren, die man übrigens auch essen kann. Also es ist nicht so, dass der Fisch nichts wert ist. Aber mittlerweile ist das überhaupt kein großes Thema mehr, weil so diese Schwarzmundgründeln sind da. Unsere Raubfische haben sich darauf eingestellt, ist eine wunderbare Nahrung, sind natürlich Laichräuber, fressen natürlich dann wieder gleich von anderen Fischen weg, aber die Natur regelt sich dann immer wieder, nicht? Und ich weiß, dass man diese Schwarzmundgründel, also die haben wir frittiert, gebraten oder sogar ein Fischer hat versucht, die zu räuchern und die für 50 Cent das Stück verkauft, nicht? Hat schönes, weißes, wohlschmeckendes Fleisch. Also das sind alles Fischarten, die bei uns wieder neu zugewandert sind. Nicht?
Aber es hauen ja dann wahrscheinlich auch Fische ab. Einer deiner Lieblingsfische, weiß ich, ist der Dorsch.
Ja.
So, und wenn es dem zu warm wird, dann verzieht er sich
doch. Genau, der Dorsch braucht erstmal eine gewisse Wassertemperatur, damit sein Laich durchkommt. Wenn das Wasser zu warm ist, kann sich der Laich nicht entwickeln, nicht? Und deswegen siehst du ja, weißt du, je weiter du nach dem Norden kommst, wo es natürlich kälter ist, da fängst du noch vernünftige Dorschbestände. Aber hier bei uns mittlerweile in der westlichen Ostsee ist der Dorsch so gut wie ausgestorben, nicht? Also es gibt, also die kommerziellen Kutter, weißt du, fahren gar nicht mehr auf Dorsch. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, nicht? Dadurch gewinnen aber wieder andere Fischarten. Guck mal, der Dorsch ist ja natürlich der größte Fressfeind von den Plattfischarten, von den Klischen, nicht? Und die vermehren sich jetzt wieder verstärkt. Nicht? Bloß die Leute, der Dorsch ist der Brotfisch der Ostseeangler, der Brotfisch der Ostseefischer. Und du siehst, die ganzen Fischer geben ihren Beruf teilweise auf, weil sie einfach nicht mehr genug Quote haben, nicht genug Fische fangen und immer weiterfahren müssen, hoch in Norden, um ihre Dorschfänge zu erledigen. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille.
Also es stirbt ja im Prinzip eine gewisse Tradition an Fischerfamilien, die sich davon nicht mehr ernähren können. Es kommen keine Touristen mehr, weil der Dorsch eben nicht mehr da ist.
Absolut. Nee, du siehst ja, Jochen, bei uns an der gesamten deutschen Ostseeküste. In jedem Hafen oder jedem größeren Hafen gab es früher kommerzielle Angelkutter, ne, mit denen die Leute auf die Ostsee gefahren sind und ihre Touren gemacht haben.
Das war schön.
Ja, und es mittlerweile, es gibt, also wenn man jetzt oben von der dänischen Grenze anfängt, den ersten Kutter, den gibt das in Marsholm, da ist noch eine. Der nächste ist nur in den Wintermonaten in Kiel und dann sind noch in Heiligenhafen zwei oder drei und auf der Insel Fehmarn und dann weiter im Osten gibt es eben noch auf Rügen ein und in Wismar ein, aber die ganzen kleinen Kutter, also früher konntest du in Heiligenhafen.
Ich bin von Heiligenhafen aus gefahren. Das ist aber, glaube ich, auch 30 Jahre her.
Ja, ich bin ja noch was, ich bin da ja x-mal deutscher Meister geworden im Hochseeangeln. Du konntest, Jochen, wir sind Wir sind abends losgefahren nach Heiligenhafen, um einen guten Platz auf dem Schiff zu ergattern, haben unsere Routen angebunden und haben die verteidigt. Da standen schon manchmal Besenstiele und ähnliches, weil einige meinten, die kämen dann morgens um 7 und ihr Platz wäre reserviert. Ne? Wir haben nie einen Besenstiel gesehen gehabt, da war nie einer. Also wir haben natürlich unseren Platz auch nicht geräumt. Und wie gesagt, du konntest zu Fuß in Heiligenhafen über den Hafen gehen, laufen über diverse Angelkutter. Die lagen im Päckchen. Das war, da haben wir auch hier an der Nordsee, in Büsum gab es jede Menge Makrelenkutter. Das ist natürlich alles passé, gibt es kaum noch.
Ne? Aber macht dich das traurig eigentlich? Weil ja. Du kennst ja die Tradition seit vielen Jahren, jetzt stirbt die langsam.
Absolut, also Jochen, für mich, weil der das ja nun oft genug erlebt hat, dies früh morgens auf dem Boot zu stehen, ne? Die Möwen schreien zu hören, das Geklapper der Seile an den Masten, weißt du, diese Spannung, wie viele Leute kommen. Du, wir hatten ja auch manchmal Angst, dass nicht genug Leute kamen. Da muss ja immer eine Mindestbesatzung da sein im Winter, ähnliches, weißt du. Und dann fährt er gern Osten, dann siehst du die Sonne aufgehen, weißt du, fährt zum Beispiel aus der Schlei raus und dann die Spannung, wo geht das hin, weißt du, und dann beäugst du deine Mitangler, was für Gerät die aufbauen und wann, weißt du, dann hörst du, dann merkst du schon, weißt du, wie der Kapitän die Fahrt aus dem Schiff nimmt und dann kommt dieses Hubsignal und du darfst angeln. Also das ist für mich nach wie vor was so eine der schönsten Erlebnisse. Und also da bin ich sehr traurig, dass das so stark zurückgeht.
Ne? Kann man denn nicht auf was anderes angeln?
Ja. Also es ist, guck mal, die haben sich alle umgestellt. Das Problem ist, was so, die fangen jetzt fast überwiegend Plattfische. Also die drei Plattfischarten, die wir bei uns haben und Wittlinge, ne? Aber alles mit Naturködern. Guck mal, wir haben früher, ich bin ja noch amtierend Europameister im Kunstköderangeln, also das heißt mit dem Pilger oder mit dem Beifänger.
Wie lange bist du das eigentlich schon?
Ich glaube jetzt seit 4 Jahren, weil es seit 4 Jahren keine gegeben hat, muss ich dazu sagen. Ja. Also das war, aber ich habe das Jahr davor, war ich schon mal Vize und was das war, also das ist so meine Angelart gewesen. Da wusste ich, was ich machen musste, das kann ich, weil so, das hat mich fasziniert. Also ich habe da auf dem Angelkutter, weißt du, das ist schon fantastisch. Und dass das eben nicht gibt, ist eben das Problem. Guck mal, und dieses Kunstköderangeln, zum Beispiel, wenn wir das jetzt als sogenanntes Vergleichsangeln machen, gibt es gar nicht mehr. Ne, die kannst heute, was so früher war, das ganz streng reglementiert. Das wurde genau vorgeschrieben, wie dein Vorfach auszusehen hat, wie dein Pilger, wie die Abstände zu den Beifängern, wie viele Beifänger du fischen durftest. Und heute stellt man sich um, weil es eben zu wenig Dorsch gibt und man angelt dann eben wieder, das nennt sich dann Kombiköder, noch mit dem Wattwurm drauf und ähnliches. Ne, und wir haben reines Wattwurmangeln gehabt. Also, wie gesagt, die Leute wollen gerne angeln fahren. Die Angelkutter, die paar wenigen, die überlebt haben, denen geht es auch relativ gut. Die sind über das ganze Jahr ausgebucht. Also wirtschaftlich ist das für die natürlich wieder von Vorteil, weil die Konkurrenz weniger geworden ist. Nicht? Aber dieses ganze Leben im Hafen, wenn du gerade hast von Heiligenhafen gesprochen, wenn du da morgens, da zu Baltikölln, dass das Angelgeschäft unmittelbar am Hafen reingingst, die hatten da erstmal 2 oder 3 Wachleute. Der Hafen war voll. Der konnte um 8, wenn die Schiffe rausgelaufen waren, abschließen. Der hatte seinen Tagesumsatz gemacht. Nee. Und heute lebt er von Touristen, der verkauft Nippes und weiß ich was nicht. Und auch natürlich noch ein bisschen Angelgerät, aber von Anglern konnte der nicht mehr leben. Nee.
Ich kann mich noch erinnern, das war wirklich damals ein Boot nach dem anderen. Ich glaube, da standen 4 Boote morgens bereit.
Ja, oder mehr. 10, 12, da war doch der Nebenhafen, der ist jetzt Seglerhafen, da hatte die Familie Stengel, die hatte glaube ich 5. Kutter, die alleine, die Reederei Stengel. Und dann waren da, was, das sind ja legendäre Namen, Hai-4, Ostpreußen und, ach, was weiß ich, Monika und ne, diese ganzen Schiffe, die haben natürlich in der Angelszene einen guten Ruf, oder in Laboe, die Sirius, legendär, der Kapitän, der war so ein Verrückter, mit dem hat das so einen Spaß gebracht, der war auch auf Deutsch gesagt, fischgeil, weißt du, der hing dann auch mal nicht praktisch so wie heute, weißt du, 8 Stunden Fahrt, ist die Fahrt zu Ende. Der hing noch mal 1 Stunde ran, sagte, ich habe noch eine Stelle, die müssen wir noch mal abwischen und alles. Du, und ich habe, Jochen, ich habe an Bord gestanden und habe immer auf die Uhr geguckt und hoffentlich hupt er noch nicht ab. Weißt du, das war schon wahnsinnig.
Aber jetzt hast du gerade 2 Gründe genannt, warum der Dorsch weg ist. Einmal ist es die Temperatur und andererseits ist es der Fischfang, der zu viel geworden ist, ja, mit den großen Kuttern. Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir regeln das mit den Kuttern, kann das sein, dass sich dann die Bestände wieder erholen oder ist es eh zu warm, das macht gar keinen Sinn mehr?
Ja, wir haben ja letztes Jahr auch mal wieder einen kalten Winter gehabt. gehabt oder sowas alles. Und wir haben, was so komischerweise auch in diesem Jahr wieder sehr viel kleine, untermaßige Dorsche. Also es würde schon was bringen, was ein generelles Fangverbot für, von 2-3 Jahren für einen Dorsch, nicht? Oder zumindest was so, dass man die Laichschongebiete, da hat, wo die Dorsche laichen, dass man die nicht mehr befischen darf, nicht? Das wäre, also mein Vorschlag schon von Jahren, es ist allgemein bekannt, wo diese Dorsche laichen in der Ostsee, nicht? Dass man das betont, also 4 Tonnen daraus wirft und sagt, hier in dem Gebiet darf absolut nicht gefischt werden. Nicht? Dann konnten die Fische ableichen, der Laichdruck würde größer, die würden wieder rauswandern. Mittlerweile ist das ja mit den Quoten. Guck mal, den Fischer geht es natürlich auch schlecht. Ich meine, der lebt ja vom Fischfang. Nicht, das ist ja klar, was
ja, gut, aber wenn er überfischt, wird er auch in ein paar Jahren keinen mehr haben. Das macht ja gar keinen Sinn.
Deswegen kriegen sie ja jetzt Abwrackprämie. Aber guck mal, das ist wieder die. Guck mal, ein Fischer, der es gewohnt ist, sein Leben lang zu arbeiten, der mit dem Meer verbunden ist, der morgens früh aufsteht, der die Nacht durchfischt und alles, der bleibt ja jetzt nicht zu Hause sitzen, wenn er noch im besten Alter ist und dreht Däumchen. Der verschrottet sein Kutter, kassiert die Abwrackprämie und macht stille Fischerei. Die ist natürlich nicht so effektiv wie die Kutterfischerei, aber der stellt Stellnetze, der legt Aalschnüre, der stellt Reusen, ne, soweit er kann. Ne, der will ja was zu tun haben. Ne, das ist eben, ne, der kann ja nicht so ausweichen wie ich. Und wenn ich jetzt nicht auf die Ostsee fahre, dann fahre ich hier auf den Botsch oder See oder fahre zur Ala oder was angel irgendwo anders. Ne?
Wenn die jetzt aus der Ostsee verschwinden, die Dorsche, kann das sein, dass da im Prinzip diese Industrie, diese Kutterindustrie irgendwo anders dann jetzt aufblüht, weiter im Norden irgendwo?
Nein, es ist ja, also ein Teil der Kutter ist dann damals nach Polen gegangen. Die Polen sind ja auch begeisterte Angler. Du findest in Kolberg und sowas alles, da gibt es doch eine relativ große Quote. Und es ist ja, es gibt ja 2 Dorschstämme in der Ostsee. Den Ost- und den Westleicher, nicht? Und die bei uns leicht der Fisch, der Dorsch in den Wintermonaten, also Februar, März, April ist so die Laichzeit und die andere reicht im Sommer. Ne? Und der Bestand, der soll noch einigermaßen in Ordnung sein. Aber es ist eben, der hat sich schon an das Süßwasser gewöhnt. Weißt du, die Ostsee ist ja wesentlich süßer weiter im Osten als hier unten bei uns, der Westdorsch. Ne? Wir waren früher, das ist heute Frevel, wir sind früher im Januar, Februar an Öresund gefahren. Das ist ja die Meerenge zwischen Schweden und Dänemark und haben gezielt auf die großen Laichdorsche geangelt. Weißt du? Ich war einer von denen, weißt du, da war immer die 20 Kilo Marke, die Grenze. Ne? Und ich habe bei mir, kann ich dir zeigen, einen Fischkopf hängen, weißt du, vom Dorsch, der größer war 20 Kilo. Da warst du der König. Aber das waren Laichdorsche, weißt du, die wir dann gefangen haben. Würde man heute nicht mehr machen, ist frevelhaft. Nicht? Aber damals war es gang und gäbe. Hat sich kein Mensch was bei gedacht, weil es die in Unmengen gab. Ne?
Jetzt haben wir über den Dorsch gesprochen. Welche Fische sind noch erwähnenswert in Bezug auf Erwärmung, Klimawandel?
Thunfisch. Guck mal, die Thunfischbestände waren ja stark dezimiert und waren ähnlich wie der Dorsch, hieß es, was das vom Aussterben bedroht und sowas alles. Da wurde sehr stark reglementiert und mittlerweile gibt es den Thunfisch an der gesamten Nord- und Ostseeküste. Gerade jetzt geht durch die Presse, habe ich gerade gestern eine Pressemitteilung gelesen, in Norwegen haben Angler einen Thunfisch von 333 Kilometer Angel gefangen. Ich war in Irland, also es gibt
330 Kilo?
Ja, über 330 Kilo. Ne? Das sind ja riesige Fische. Also ich selber habe ja schon mal einen Thunfisch gefangen, der annähernd schwer war. Ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, aber das war in Kanada, Nova Scotia, ne? Mit kommerziellen Angelbooten. Aber die hier fahren mit ihren Sportbooten raus und vor Bergen, also oben in Norwegen und im Kattegat und Skagerrak gibt es jetzt wieder richtige Thunfischschwärme und die haben auch schon wieder Quote, dass sie Thunfische fischen dürfen. Nicht? Also das ist eine Fischart, die nicht mehr auf der roten Liste ist. Der hat sich unheimlich vermehrt und kommt jetzt auch wieder in großen Stückzahlen hier oben bei uns vor. Und das ist natürlich auch ein Zeichen der Erderwärmung. Guck mal, es hat ja früher, haben die Leute ja vom Thunfischfang gelebt im Öresund, im Kattegat. Nicht? Die waren ja von der Bildfläche verschwunden. Hier kam nie ein Thunfisch vor und jetzt gibt es wieder Thunfische. Ne? Und, wenn du siehst, die sagen immer so Plash, was, wenn die aus dem Wasser springen, diese Tiere, die sind ja wie ein Elefant, musst du dir vorstellen. Und dann jumpen die aus dem Wasser und dann siehst du das Klatschen und weißt du, ja, hier bist du richtig. Wenn du dann deine Köder rausbringst und da gibt es so spezielle Angelarten, um die zu fangen, aber da musst du ein entsprechendes Gerät haben. Und ich muss dir sagen, Jochen, ich selber möchte keinen Thunfisch mehr angeln. Es geht an die Grenzen. Ne?
Das körperlich.
Ja. Mach dich fertig. Also,
Erzähl mal, was war dein schönstes Thunfischerlebnis oder dein besonderstes Thunfischerlebnis?
Also das war schon, was du in Kanada, in Nova Scotia, du fährst dann da mit kommerziellen Fischkuttern raus, die diese Thunfische ja auch verkaufen, die leben davon. Ne? Die werden ja, Nova Scotia hat den Vorteil, da sind riesige Thunfischschwärme, aber das Wasser ist nur maximal 60 Meter tief. Also wenn das Wasser tiefer ist, wie jetzt im Mittelmeer, in der Adria oder sowas alles, da gehen die Fische schon mal auf 200 Meter tiefer runter. Und wenn du diese ganze Prozedur, das sind ja kommerzielle Kutter, was du dir dann rausfahren da auf den Nordatlantik, dann werden erstmal Makrelen gefangen, ne, als Köderfische, lebendige Makrelen. Werden kleine Haken, da sind die Widerhaken angeknüpft, dann werden die geangelt, die Makrele wird gar nicht angefasst, die wird nur so vom Haken geschüttelt, damit die ja nicht verletzt ist. Und da haben die spezielle runde Becken, wo die Fische immer in der Runde schwimmen. Also die brauchen richtig runde Becken, um sie am Leben zu halten. Und dann fahren die raus, suchen irgendwelche Thunfische, diesen Flash, wenn sie mal einen springen sehen, und montieren dann zwei Ruten. Die Ruten musst du dir vorstellen, teilweise armdick, also richtig stabile Ruten. Also das sind schon, die haben schon hohes Eigengewicht. Und da auf Nova Scotia wird auch nicht stand-up gefischt, also du hast die Rute nicht in der Hand, die steht in der Bordwand. Nicht? Und spektakulär ist ja die Angelmethode mit dem Drachen. Da wird die Schnur in einem Drachen eingeklickt und dieser Drachen wird dann weit vom Boot wird gefangen und darunter ist die Schnur so eingestellt, dass dieser lebendige Köderfisch gerade an der Oberwasserfläche spaddelt. Ne? So kannst du den Drachen, wird immer mal gezogen und alles, was du, dass dieser da praktisch Geräusche macht und den Fisch anlockt. Das ist die eine Methode. Und die andere Methode ist ganz simpel. Da wird eine leere Plastikflasche genommen. Ne? Die wird ein Gummiring unten um den Hals gemacht und da wird dann die Schnur eingefädelt, aber nur, dass sie rausziehen kann. Dann wird der Köderfisch daran gebunden. Dann ist das wie eine Pose, ne? Also wie ein Schwimmer. Und die wird dann neben dem Boot. Und dann sitzt du da und es passiert Stunde um Stunde nichts. Und auf einmal hörst du einen Knall, dann schreckst du hoch, dann siehst du nur noch Federn fliegen, dann hat der seine Winchester genommen, die immer über dem Ruderhaus hängt, weißt du, und hat die Möwe erschossen, die ihn die Makrele klauen wollte da draußen am Drachen, weißt du. Und dann auf einmal, das ist so eine spezielle Methode, das wird zu lang, wenn ich alles erkläre, dann gibt das einen Knall, diese Schnur, die Angelschnur ist mit Tape am Angelstock gesichert. Und da drauf musst du dir vorstellen, ist ein Gummischlauch. Der hängt da so über der Angelschnur, wird mit dem Tape gesichert, dann knallt das, dann rauscht dieser Gummischlauch praktisch runter bis zum Köder, damit der Thun die Schnur nicht zerbeißt. Das ist ein Beischutz, was der rutscht runter. Und dann, wenn der Kapitän dann nicht schnell reagiert, die andere Angel einholt, Hebel nach vorne liegt und den zum Fisch verfolgt. Stunde, halbe Stunde, Stunde. Und du stehst an dieser Angelrolle und drehst dieses große Gerät, das sind was wie kleine Winden. Und dann hast du mal sagen 200 Meter Schnur mühsam reingeholt. Dann macht er eine Flucht und du siehst, wie er die 200 Meter dir wieder von der Rolle reißt. Und dann stehst du und kurbelst. Du bist nachher so körperlich so fertig, dass du nur noch drehen kannst, wenn kein Druck mehr auf der Schnur ist. Dann ziehst du mit einer Hand die Schnur zu dir ran und drehst dann immer weiter. Und der Fischer ist natürlich sehr erpicht darauf, diesen Thun zu landen. Denn für diese geangelten Thune kriegen die wahnsinnig viel Geld. Ne? Die werden nach dem Fang, werden die gleich fachmännisch, da gibt es so ein japanisches Ritual, werden die abgestochen, dass sie schön sauber ausbluten. Dann werden die ausgekühlt, dann werden die mit Hochdampf in den Hafen gefahren, da steht schon ein Riesenkran, der hieft diese 300, 400, 500 Kilogramm schweren Fische raus. Dann werden die mit einer Stielmotorsäge, werden die dann aufgeschnitten, der Kopf wird abgeschnitten, Gewebeprobe werden genommen, die Adern werden ausgestoßen, also das ist wild zu erleben. Und dann kommt dieser riesige Fisch, kommt gleich in so eine Art Blechsarg, sag ich immer, gleich in Eis und wird nach Möglichkeit noch den nächsten Tag nach Tokio geflogen.
Was ist so ein Fisch wert ungefähr? Was
Wahnsinn, das geht denn einfach so, geht es nach Fettgehalt und alles. Also ein Fisch am Tag ist ein Monatslohn locker für die Fischer. Wir brauchen die nicht. Ne? Die zahlen auch natürlich viel Geld für die Quoten. Ne? Du weißt, wenn du mal sowas erlebt hast, so eine Aktion in Tokio, wenn die ersten Thune da als Sushi-Qualität verkauft werden, das ist der Hammer. Ne? Also diese kanadischen Fischer, bei denen wir waren, also das waren eine herzliche Gastfreundschaft. Du glaubst das nicht, wir wurden da bewertet und vom Feinsten, das sind alles Millionäre. Die stellen auch noch Hummerkörbe und alles. Also um die braucht man sich wirklich keine Sorgen machen.
Hast du selber eingefangen?
Ja, ich habe zwei sogar gefangen während des Trips. Nicht? Und, aber wie gesagt, das ist nicht das, was man so unter Angeln versteht. Ne? Also spektakulär war für mich ein Thunfischfang kurz vor Venedig, da in der Adria. Den habe ich da mit dem Waller Andi gefangen. Der hat da ein Camp, ist ein Österreicher und bietet auch so Thunfischtouren an. Und dann angelst du Stand-up. Dann habe ich eine Stunde und 20 Minuten mit der Rute gesagt, du hast als einziges hast du einen kleinen Schutz, dass nicht die Eingeweide so, was so blau und grün werden. Ne, hast du so einen Gimbal um, da steckst du die Rute rein und dann kurbelst du nur. Und auch wenn da der Kapitän nicht mithelfen würde, also hinterherfahren, würdest du ihn nicht kriegen. Aber nach einer Stunde 20 hatten wir den Thun, der wog so 60, circa 80 Kilo. Haben wir dann gelandet, wir mussten ihn releasen, also es gab keine Quote mehr, kannst du auch wunderbar, weil die Zirkel hoch haben, also die sind nicht doll verletzt. Nicht? Und eine Stunde 20, der Kameramann stand eine Stunde 20 mit der Kamera auf der Schulter neben mir, ich sage, setz doch mal ab. Nee, sagte, du, und ich war körperlich so fertig, mir hat der Rücken geschmerzt, du glaubst das nicht. Und sagte dann mein Kumpel Heinz, ne, wenn du nicht mehr kannst, sagt er, gib doch mal die Rute her. Ich sagte, du, wenn ich an der Reling verreck, die Rute gebe ich nicht aus der Hand. Weißt du, nicht, das macht man nicht als Angler. Aber ich war körperlich down. Also darum sage ich ja, also ich brauche keinen mehr drillen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist auf alle Fälle kein Fisch für mich als absoluter Noob, damit anzufangen. Definitiv
nicht. Absolut nicht.
Horst, vielen, vielen Dank für die schönen Geschichten.
Gerne. Ne? Bringt dir immer wieder Spaß und merkst, man macht es mit Leidenschaft und kommt immer wieder durch dann.
Bis zur nächsten Woche.
Ja, gerne.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.